Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Es ist für mich nicht nur eine selbstverständliche Pflicht, sondern auch eine persönliche Verpflichtung, von dem Tag an, an dem ich das Amt des Bundespräsidenten wahrnehme, über alle Grenzen und über alle Unterschiede hinweg der Bundespräsident aller Deutschen zu sein und der Ansprechpartner für alle Menschen, die ohne einen deutschen Pass bei uns leben und arbeiten.
Das waren erste Worte von Johannes Rau nach seiner Wahl zum neuen Bundespräsidenten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der ehemalige nordrhein-westfälische Regierungschef wurde heute im Berliner Reichstag zum Nachfolger von Roman Herzog gewählt. Rau tritt sein Amt am 1. Juli an. Er ist der zweite Sozialdemokrat an der Spitze der Bundesrepublik nach Gustav Heinemann. Der 68-Jährige setzte sich im zweiten Wahlgang deutlich gegen die Unionskandidatin Schipanski und die PDS-Bewerberin Ranke Heinemann durch, die auf 572 bzw. 62 Stimmen kamen. Rau erhielt von der Bundesversammlung 20 Stimmen mehr, als zur erforderlichen absoluten Mehrheit nötig waren.
Auf Herrn Johannes Rau entfallen 690 Stimmen.
Man konnte richtig zusehen, wie sich Johannes Rau allmählich entspannte, nachdem er als 8. Bundespräsident dieser Republik gewählt war. Im Saal wollte der Applaus gar nicht aufhören. Unter den ersten Gratulanten waren die unterlegenen Gegenkandidatinnen, die beide parteilos sind. Dagmar Schipanski, die sich schon während ihrer Kandidatur viel Respekt verschafft hat, und Uta Ranke Heinemann. In seiner Rede setzte Johannes Rau sozialdemokratische Akzente.
Es ist für mich nicht nur eine selbstverständliche Pflicht, sondern auch eine persönliche Verpflichtung, von dem Tag an, an dem ich das Amt des Bundespräsidenten wahrnehme, über alle Grenzen und über alle Unterschiede hinweg der Bundespräsident aller Deutschen zu sein und der Ansprechpartner für alle Menschen, die ohne einen deutschen Pass bei uns leben und arbeiten.
Rau sagte, dass die Deutschen ein Volk von guten Nachbarn sein wollen.
Ich will nie ein Nationalist sein, aber ein Patriot wohl. Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt. Ein Nationalist ist jemand, der die Vaterländer der anderen verachtet. Wir aber wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, in Europa und in der Welt.
Die Familie von Johannes Rau hörte auf der Tribüne zu. Wenn Rau im Juli sein Amt antritt, wird Ehefrau Christina die jüngste First Lady dieser Republik sein. Dagmar Schipanski nahm ihre Niederlage heute gelassen hin.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Es war vorauszusehen, dass es schwierig wird, durch alle drei Wahlgänge zu kommen. Aber es war ein guter Erfolg für mich, glaube ich.
Nachdem im ersten Wahlgang keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte, stieg die Spannung. Es begann die Stunde der Rechner. Vor dem zweiten Wahlgang sorgte die FDP dann für eine Überraschung. Sie gab die Abstimmung frei.
Wir wollen nicht, das haben wir immer erklärt und deshalb haben wir jetzt eine Sondersitzung der Fraktion gehabt, dass bei der Wahl des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik Deutschland irgendeine extreme Seite, ob von rechts oder von links, die Endentscheidung gibt. Deshalb wird die Fraktion, werden die Wahlmänner und Wahlfrauen der FDP in den jetzt bevorstehenden Wahlgängen ihre eigene verantwortliche Entscheidung treffen, ohne jeden Fraktionszwang.
Johannes Rau erhielt dann im zweiten Wahlgang sogar 20 Stimmen mehr, als für die absolute Mehrheit notwendig war.
Es ist selbstverständlich, dass er die gleiche Unterstützung hat, wie sie alle Bundespräsidenten gehabt haben.
Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wir als Frauen und auch als Ostdeutsche bei Johannes Rau sehr gut aufgehoben sind.
Von der SPD-Fraktion wurde Johannes Rau jedenfalls lautstark gefeiert, die Frauen inbegriffen. Seine eigene bekam zum Glückwunsch Blumen mit auf den Weg.
Nach seiner Wahl zum neuen Bundespräsidenten äußerte sich Johannes Rau am Rande einer SPD-Fraktionssitzung gegenüber der ARD. Er antwortete auf Fragen unseres Korrespondenten Werner Sonne.
Sie haben nun in besonderer Weise die Nichtdeutschen heute angesprochen. Sie wollen auch Ihr Präsident sein. Warum haben Sie das so betont?
Das habe ich so betont, weil wir im letzten halben Jahr ja eine ausführliche Diskussion, eine oft auch spaltende Diskussion hatten um die doppelte Staatsbürgerschaft, um den Kompromiss, der dann zustande gekommen ist, den ich begrüßt habe.
und weil ich hoffte, damit etwas auszusprechen, was alle demokratischen Parteien eint.
Welches ist Ihre wichtigste Botschaft an das Ausland heute?
Dass wir ein Volk guter Nachbarn sein wollen und dass es keinen deutschen Sonderweg und keine deutsche Sonderrolle gibt. Es gibt ein Selbstbewusstsein, das verbunden ist mit Geschichtsbewusstsein. Wir können froh darüber sein, dass uns im letzten Jahrhundert Geschichte auch einmal gelungen ist, was die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts angeht. Aber wir dürfen nicht vergessen, welche Schatten aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts durch unser Land über die Welt gekommen sind.
Also keine Schlussstrichdebatte?
Keine Schlussstrichdebatte, aber eine freimütige Debatte über Geschichtsverständnis, die jungen Menschen deutlich macht, sie haben keine Schuld, aber viel Verantwortung.
Raus politischer Weg ist lang. 40 Jahre saß er für die Sozialdemokraten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. 21 Jahre war er Landeschef der SPD. Fast 20 Jahre regierte er das bevölkerungsreichste Bundesland, bevor er heute zum künftigen Bundespräsidenten gewählt wurde.
Schon einmal wollte Johannes Rau Bundespräsident werden, doch die Krönung seiner politischen Karriere blieb ihm vor 5 Jahren noch verwehrt. Rau, der Büchernarr, machte schnell Karriere, stieg in einem theologischen Verlag zum Direktor auf.
Wenn mir aber Zeit bleibt, dann bin ich gern bei meinen Büchern. Das ist eine Berufskrankheit, denn ich habe den Verlagsbuchhandel gelernt.
Rasant die politische Karriere des Johannes Rau, Gustav Heinemann, sein politischer Ziehvater. Wuppertal, Ratsmitglied und Oberbürgermeister, erdverbunden bleibt Rau seiner Heimatstadt immer treu, von der Wohnung bis zur Skatrunde. 1978 dann Ministerpräsident, Nachfolger von Heinz Kühn. Länger sollte keiner im Amt bleiben als Landesvater Rau. Und der ist er wirklich. Versöhnen statt spalten ist sein Motto. Verliebt in das Gelingen, sagt er selbst. Bruder Johannes nennen sie ihn, einen Menschenfischer. Rau heiratet spät, mit 51. Christina ist eine Enkelin von Gustav Heinemann. Mit ihr hat er 3 Kinder. 1987 scheitert Rau als Kanzlerkandidat gegen Helmut Kohl. Seine größte politische Niederlage. Schwer für ihn aber auch der Rücktritt als Ministerpräsident. Die Kräfte der Erneuerung drängen ihn zum Wechsel. Rau übergibt an den Reformer Wolfgang Clement. Viele Sozialdemokraten bringen Rau damals als Bundespräsidenten ins Gespräch. Er widerspricht ihnen nicht.
Einigkeit und Recht und Freiheit, Wege der Deutschen 1949 bis 1999 ist der Titel einer Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau über die Geschichte der beiden deutschen Staaten. Sie wurde konzipiert vom Deutschen Historischen Museum Berlin und vom Bonner Haus der Geschichte.
Die Besucher müssen etwas Ausdauer mitbringen. An die 6000 Objekte aus 50 Jahren deutscher Geschichte gibt es zu entdecken. Die Wege der Deutschen führen vom Kriegsende zur Gründung der 2 deutschen Staaten. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz unterzeichnet und dann feierlich verkündet. Doch die Ausstellung soll nicht nur Geburtstagsschau der Bundesrepublik sein. Sie will die Lebenswelten in West und Ost dokumentieren. Auch Alltagsgeschichte wird erzählt, Momentaufnahmen aus der Erinnerung.
Es gibt unendlich vieles zu erinnern, wiederzufinden. Dieses Weißt du noch, es war einmal, ist ganz bewusst ein Teil dieser Ausstellung.
Kuriositäten sind dabei, wie die Sitzecke des Bundespräsidenten aus einem Atombunker oder das Modell für den traditionellen 1. Mai-Aufmarsch in Ost-Berlin. Nur 1990 wollte eben keiner mehr mitmachen. Joschka Fischers Turnschuhe wurden aus dem Offenbacher Ledermuseum herbeigeschafft und sogar den Motorroller, der dem millionensten Gastarbeiter überreicht wurde, hat man aufgetrieben. Detailgetreu und zum Anfassen ist auch die jüngste Geschichte der Deutschen seit Mauerfall präsentiert. Die Besucher waren begeistert von der unterhaltsamen Schau.
Es ist so wunderbar, durch die Vergangenheit zu laufen. Ich muss sagen, großartig.
Ganz wunderbar. Also hier müsste man einen ganzen Tag sein, um das anzugucken.
Und dazu ist noch bis zum 3. Oktober Gelegenheit.
Die Hochwasserlage in Süddeutschland ist weiterhin äußerst kritisch. Jetzt überschwemmten die Fluten Gebiete in Schwaben und nahe der Donau. Der bayerische Innenminister Beckstein sprach von einem Jahrhundert-Hochwasser. Bislang sind etwa 100.000 Menschen betroffen. Zeitweise herrschte in 9 Landkreisen und 3 Städten Oberbayerns und Schwabens Katastrophenalarm. Inzwischen bekämpfen etwa 10.000 Helfer von Polizei, Katastrophenschutz und Bundeswehr die Wassermassen.
Es war in den frühen Morgenstunden, als in Augsburg ein Damm der Wehrtach brach. Er riss ein leerstehendes Haus halb mit sich. Innerhalb von Minuten stand daraufhin in 2 Stadtteilen das Wasser meterhoch. Die Stromversorgung brach zeitweise zusammen. Rund 20.000 Menschen wurden von den Fluten heimgesucht. Dramatisch die Situation auch in Neu-Ulm. Hier waren die Iller und die Donau über die Ufer getreten. Weite Teile der Innenstadt stehen unter Wasser. Der Pegel der Donau bewegt sich 3 Meter über dem Normalstand. Am Nachmittag wurde das Krankenhaus in Neu-Ulm geräumt. Der Keller war vollgelaufen, das Wasser drohte ins Erdgeschoss zu dringen. Vorsichtshalber wurden die Patienten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. In einer dramatischen Rettungsaktion konnte dieser junge Mann in letzter Minute aus den reißenden Fluten der Donau mit einem Hubschrauber gerettet werden. Großeinsatz in Neuburg an der Donau. Hier drohte der Fluss über die Schutzmauer zu schwappen. Den ganzen Tag sicherten Einheiten der Bundeswehr und der Feuerwehr die Dämme. Hochwasser auch am Bodensee. Hier wurde mit 5,63 Meter der höchste Wasserstand in diesem Jahrhundert erreicht. Der Fährverkehr zwischen Konstanz und Meersburg ist eingeschränkt. Entwarnung am Alpenrand. In Garmisch-Partenkirchen wurde der Katastrophenalarm aufgehoben. Jetzt gehen die Aufräumarbeiten erst richtig los. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen. Zumindest finanzielle Unterstützung für die Betroffenen hat die bayerische Staatsregierung in Aussicht gestellt.
SPD und Bündnisgrüne haben sich auf einen Kompromiss für eine gemeinsame Gesundheitsreform geeinigt. Nach einem Treffen rot-grüner Experten in Berlin sagte Gesundheitsministerin Fischer, Meinungsverschiedenheiten seien nun ausgeräumt. Nach Aussage des SPD-Gesundheitsexperten Dressler wird es eine Positivliste für alle Arzneimittel und für Therapien geben. Naturheilmittel sollen in einem Anhang aufgeführt werden. Eine Kommission aus Schul- und Alternativmedizinern soll die Liste erstellen. Die NATO hat ihre Angriffe gegen Jugoslawien unvermindert fortgesetzt. Nach Angaben der Allianz wurden am 60. Tag des Luftkrieges vor allem Ziele im Kosovo, aber auch in Serbien und in der Vojvodina beschossen. Kommandoposten, Artilleriestellungen und Panzer wurden bombardiert. Die Einsätze richteten sich auch gegen Elektrizitäts- und Umspannwerke. Daraufhin fiel in großen Teilen Jugoslawiens die Strom- und Wasserversorgung aus.
In Albanien sind mehr als 500 Kosovo-Albaner angekommen. Sie berichteten, wochenlang von serbischen Sicherheitskräften gefangen gehalten worden zu sein. Man habe sie in ein Gefängnis gesperrt und misshandelt. Zuvor seien sie aus Flüchtlingskonvois heraus entführt worden. Viele Männer, so berichteten Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, hätten Knochenbrüche. Warum sie plötzlich aus dem Gefängnis freigelassen wurden, ist unklar. Nach Angaben der NATO war offenbar keiner der Männer Mitglied der Untergrundarmee UCK.
Am Wochenende sind wieder Tausende von Kosovo-Flüchtlingen über die Grenzen nach Albanien und Mazedonien gekommen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk in Blace spricht von der stärksten Welle von Vertriebenen seit Anfang des Monats. Die Menschen berichteten, sie seien mit Bussen und Zügen bis an die Grenze gebracht worden.
Die Abfertigung funktionierte heute außerordentlich schnell von mazedonischer Seite her. Doch der Unterschied zu früheren Zeiten ist auch, dass die Flüchtlingslager, wie hier in Blace, derzeit noch Aufnahmekapazitäten haben. 14.000 passierten in den letzten 48 Stunden den Grenzpunkt. Sie flüchten, weil das serbische Militär sie aus den Häusern vertreibt, aber auch, weil die Versorgungslage im Kosovo mittlerweile schlecht ist. Brot kostet das 10- bis 15-fache vom Normalen. Benzin ist Schwarzmarktsache. Vieles ist gar nicht zu bekommen. Die Gesichter haben sich verändert, sagt einer, der hier täglich an der Grenze auf Familienangehörige wartet. Die Gesichter von denen, die jetzt kommen, sprechen. Tausende sollen noch in Oroževac auf ihre Ausreise warten. Es kann sich schnell zum Problem entwickeln in ein paar Tagen, wenn weiterhin so eine hohe Zahl von Flüchtlingen über die Grenze kommt. Für diese Gruppe hier haben wir Platz, doch dies ist ein Übergangslager. Wir wollen sie nicht auf längere Zeit hier unterbringen. In 2-3 Tagen, wenn wieder so viele kommen, brauchen wir mehr Platz, mehr Camps. Jeden Tag werden über 2000 Flüchtlinge ausgeflogen. Doch dies wird Mazedonien nicht genügen, wenn die Flüchtlingswelle von mittlerweile täglich 7000 Menschen anhält.
Der Krieg in Jugoslawien hat heute auch die Pfingstpredigten der großen Kirchen bestimmt. So forderte der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kock, eine schnellstmögliche diplomatische Lösung des Kosovo-Konflikts. Der katholische Bischof Lehmann mahnte, Christen könnten nicht Pfingsten feiern, ohne immer wieder um den Frieden zu bitten. Deutliche Kritik an der Bundesregierung hat der Sprecher der sudetendeutschen Neubauer geäußert. Er warf Bundeskanzler Schröder heute mit Blick auf die Kosovo-Politik Doppelmoral vor. Schröder müsse die Vertreibung der Sudetendeutschen ebenso verurteilen wie die Verbrechen an den Kosovo-Albanern, forderte Neubauer beim 50. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Da gibt es aus seiner Sicht keinen Unterschied. Mehr als 100.000 Menschen haben sich auf einer Kundgebung in Teheran hinter den Reformkurs von Präsident Khatami gestellt. Sie feierten seinen Wahlsieg vor 2 Jahren. Khatami betonte in einer Ansprache an die Menge, dass sich das Land in einer entscheidenden Phase des Übergangs hin zu einer islamischen Demokratie befände. Die Kundgebung wurde von Fundamentalisten gestört. Einige von ihnen wurden festgenommen.
In Pakistan hat ein tropischer Wirbelsturm mit meterhohen Wellen und Windgeschwindigkeiten bis zu 270 Kilometern pro Stunde ganze Küstendörfer weggeschwemmt. Nach Angaben der Regierung kamen dabei 150 Menschen ums Leben. Rettungskräfte sprachen von mehr als 200 Toten. Einige hundert Menschen werden noch vermisst. Von dem Unwetter waren etwa 10.000 Dorfbewohner betroffen. Viele von ihnen haben ihren ganzen Besitz verloren.
3 Tage vor seinem 90. Geburtstag ist der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Alfred Kubel in Bad Pyrmont gestorben. Der Sozialdemokrat regierte Niedersachsen von 1970 bis 1976. Bei der Wahl seines Nachfolgers verhalfen Überläufer aus der SPD-FDP-Koalition dem CDU-Kandidaten Albrecht zur Macht. Auch im Frauenfußball ist die deutsche Meisterschaft entschieden. Der erste FFC Frankfurt holte sich am 22. und letzten Spieltag mit einem 2:2 gegen den Tabellenzweiten FCR Duisburg erstmals den Titel. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstmontag, den 24. Mai.
Das Azorenhoch gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Es bahnt der Sonne in West- und Mitteleuropa den Weg. Auch weiter östlich, in der Ukraine und in Russland, scheint die Sonne. Das Tief, das für die extremen Regenmengen im Alpenraum sorgte, löst sich auf. Im Süden ist der Himmel in der Nacht und auch am Tag frei von Wolken. Nur über den Norden ziehen noch Regenwolkenfelder hinweg. Trotzdem hat auch an den Küsten die Sonne zwischen den Wolken gute Chancen. Alles in allem ein sonniger Feiertag. Im Norden und im Westen mäßiger Südwestwind. Im Süden und im Osten ist es schwachwindig. In der Nacht kühlt die Luft auf 6 bis 8 Grad südlich der Donau ab. Milder ist es dagegen im Nordosten und Nordwesten mit 10 bis 12 Grad. Am Tag 18 Grad im Ems und Münsterland und 23 Grad an Spree, Main und Oberrhein. Auf den Inseln nur 14 Grad. Die Aussichten. Dienstag ein Ausnahmetag. Am Meer, an den Alpen, in Thüringen und Sachsen vorübergehend Schauer und Gewitter. Danach mehr Sonne als Wolken und steigende Temperaturen. Am Donnerstag warme 20 bis 25 Grad.